Wir wollen sprechen über den VfL Wolfsburg, der ist auf Rang 12 eingelaufen. Es war eine abwechslungsreiche Saison inklusive Trainerwechsel. Das alles bereiten wir jetzt auf mit Rebecca van der Meyden. Freue mich schon sehr. Und das hier ist unser Intro.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Aber wir wissen ja, dass zu viele Leute bla 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 machen. Man muss sich die Statistik anschauen, man muss das realistisch sehen und dann ist gut.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Ja, man muss das realistisch sehen. Lass uns mal auf die Statistiken blicken. Becky, schön, dass du da bist.
Hi.
Ich habe natürlich völlig dazu vergessen, dazu zu sagen, du kommst von Früff, du bist noch an tausend anderen Stellen im Internet zu hören und du bist bekannt als das Gute-Laune-Segment im Rasenfunk Royal. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal zusammen aufgezeichnet haben, aber ich weiß noch, dass es sehr lustig war.
Ja, wir haben ja schon einige, ich sag mal, mit positiveren und negativeren Saisonausgängen hier besprochen. Ich bemühe mich natürlich immer ein bisschen die Freude am Ganzen nicht zu verlieren und hier auch mit auszustrahlen und schauen wir mal, wie mir das nach dieser Saison gelingen wird.
Ja, ich lasse dich jetzt kein Ranking machen deiner bisherigen, du warst schon fünfmal mit dabei, also wir könnten schon eine Top 6 deiner Auftritte machen, 2017 zum ersten Mal, damals noch über Studio Link und mit irgendwelchen Aufbauten, auf denen dein Laptop stand und dein Mikro ist, weiß ich noch. Also auf jeden Fall schön, dass du wieder hier bist. Fällt es dir denn schwer, positiv nach dieser Saison zu sein?
Ja, schon ein bisschen. Also es wahrscheinlich vor 8 Wochen wäre es mir noch schwerer gefallen so. Also ich kann durchaus positive Gefühle aus dem ziehen, was in den letzten Wochen noch mal so passiert ist. Aber ich muss schon sagen, es war eine extrem zähe Saison. Es war eine extrem, boah, also man musste sich auch Spiele angucken. Ja, also wo man nicht so viel Spaß hatte, für euch als vielleicht nicht ganz so involvierte wie uns Fans wahrscheinlich noch viel schwerer, aber ich habe heute nochmal mich so ein bisschen durch die Saison gedacht und habe mir aufgeschrieben, am 6. Spieltag fühlte es sich das letzte Mal danach an, dass es irgendwie eine gute Saison werden könnte und das ist schon eine Weile her.
Ja, krass, ja. Das war der Heimsieg gegen Frankfurt. Damals 4 Siege aus den ersten 6 Spielen. Was hätte alles sein können beim VfL Wolfsburg? Aber es war ja wirklich ein kruder Mix. Und unsere Herausforderung wird heute sein, das so ein bisschen auseinander zu klambüsern, weil so alle Dinge ein bisschen ineinander greifen. Deswegen war ich sehr gespannt auf deine 5 Aspekte, Becky.
Ich auch.
Aber ich hätte meinen Hintern darauf verwettet, dass wir in der Transferperiode beginnen.
Und das tun wir. genau, also mein erster Aspekt ist die Transferperiode und ja, dass man mit Blick zurück jetzt sagen muss, kaum einer der Transfers hat die Erwartungen so erfüllt, wie sie in ihn gesetzt wurden. Und das ist halt vor allem, wenn man sich anguckt, dass in den letzten Transferperioden es doch eher positiv lief und man das Gefühl hatte, die kriegen das ganz gut hin, die Mannschaft an den richtigen Stellen zu verstärken, den ein oder anderen jungen Spieler zu kaufen, wie unter anderem Mickey van de Ven, der dann gegangen ist am Ende der letzten Saison, der für gutes Geld verkauft werden konnte. Und bei dem, glaube ich, so die größte Frage war, wie man den wird ersetzen können. Und was soll ich sagen? Also wir haben...
Die Antwort ist nein.
Die Antwort ist nein. Wir haben einige, eine große Anzahl neuer Spieler gehabt, die auch viel zum Einsatz kamen, weil ja auch Rotation eine große Rolle gespielt hat in dieser Saison. Und Lovro Meier war natürlich der, für den am meisten Geld ausgegeben wurde, auch das erste Mal seit langem wieder, dass so tief in die Tasche gegriffen wurde und man sich eigentlich so ein bisschen von der Strategie der letzten Jahre verabschiedet hat. Und da kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass es sich bisher groß ausgezahlt hat, so viel Geld für diesen Spieler auszugeben. Also er hat jetzt keine miserable Saison gespielt. Es gab einige Spiele, bei denen er auch gute Aktionen hatte, bei denen sich das Spiel auch um ihn gedreht hat und so weiter. Aber ob es das wirklich wert war, würde ich bisher noch mal in Frage stellen. Jetzt hat ja Ralf Hasenhüttl schon gesagt, dass er ihn gerne halten würde und ja, noch mal ein bisschen anders das Spiel um ihn herum aufbauen. Ich bin gespannt, ja, was das wird. Ansonsten hatten wir Neuzugänge Thiago Tomás und Václav Černý, die beide auch relativ häufig gespielt haben. Moritz Jens, den du ja auch im Rasenfunk öfter als den neuen heimlichen Abwehrchef so ein bisschen bezeichnet hast. Und Joachim Mehle, der auch öfter gespielt hat, Cesiger eher weniger. Ja, und also so insgesamt, es ist einfach niemand so richtig eingeschlagen und es ist bei niemandem so, dass man das Gefühl hat, das war der, den wir jetzt gebraucht haben in der Situation. Und jetzt ist natürlich die Frage, liegt es an den Spielern oder liegt es an der Art und Weise, wie sie eingebaut wurden in ein System? Und wahrscheinlich ist es ein bisschen von beidem. Ja, aber es ist schon, also so negativ habe ich schon lange nicht mehr auf eine Transferperiode zurückgeschaut.
Und das eben trotz all der Kohle, die man da aufgewandt hat. Im Forum kam ja auch der Input dahingehend, dass die vom Profil her auch gar nicht zum damaligen Spielstil, also zu Niko Kovac, gepasst haben. Also jetzt natürlich nicht alle, aber ich meine, das, was er spielen hat lassen, war eben sehr athletisch, sprintbezogen, intensive Läufe und so weiter. Wir wissen es alle. Und jetzt auch nicht so wahnsinnig kreativ nach vorne. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist die Gegenbewegung dazu. Man wollte diese Kreativität reinholen, eben unter anderem, indem man so viel Geld für Maillet ausgibt. Aber dennoch finde ich, dass da diejenigen, die das geschrieben haben, im Forum schon einen Punkt haben, dass man sich im Nachhinein, ich meine, ich kannte diese Spieler nicht, als sie gekommen sind, also so vom Namen her und so ganz grob, aber ob die jetzt wirklich 12 Kilometer laufen oder nur 10, das sieht man ja dann erst, wenn sie die ersten Spieltage hinter sich hatten. Für Scouting sollte es anders gewesen sein. Ich muss sagen, im Nachhinein finde ich, ist das echt ein sehr wichtiger Punkt, dass man sagen muss, was habt ihr denn in diesen Spielern gesehen, wie das funktionieren sollte, ja, mit der Art, die Kovac spielen lässt?
Genau, und da, ne, es ist jetzt so die erste Saison gewesen, wo er so richtig sich selber seinen Kader für sein Spiel zusammenstellen konnte, womit man vielleicht noch einige Aufs und Abs in der Saison davor hätte begründen können. Also wo ja auch schon man nicht sagen kann, dass man einen eindeutigen Spielstil in jedem Spiel gleich gut durchgezogen hat, sondern da gab es ja gerade zum Saisonende auch sehr viele Aufs und Abs. Und genau, dass er jetzt quasi sich eigentlich den Kader für sein Spiel hätte zusammenstellen können und sich dann zusammen mit Marcel Schäfer für diese Spieler entschieden hat. Ja, also mir ging es ähnlich wie dir. Es waren jetzt auch nicht die Spieler, die ich alle auf dem Zettel hatte. Ich bin jetzt auch nicht die größte Scouterin, die immer ihre Augen und Ohren überall hat und guckt, wer so auf dem Markt ist. Ich gehe immer erst auf die Suche, wenn die Namen mit dem VfL in Verbindung gebracht werden. So, aber genau, also ich hätte dir vor der Saison gar nicht sagen können, werden die jetzt besonders gut in das System passen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen darauf vertraut, dass sie sich schon was dabei denken werden und dass es jetzt die Spieler sind, mit denen sie diese Saison spielen wollen, mit denen sie europäischen Wettbewerb erreichen wollen und ein bisschen Wiedergutmachung leisten wollen für den verpassten Europapokal am Ende der letzten Saison.
Tja. Also wir erinnern uns 1-2 zu Hause gegen das bereits abgestiegene Hertha BSC am 34. Spieltag. Das hat damals die Quali gekostet zum Europapokal. Und dann, was man von Anfang an gesehen hat, also am Anfang haben wir die Ergebnisse noch gestimmt. Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen mit anklingen lassen. Aber was man sehr früh gesehen hat, war, Niko Kovac hatte jetzt keine klare erste Elf, um es mal so zu formulieren. Und du hast es ja auch schon gesagt, man weiß es nicht, hat er rotiert, weil er nicht zufrieden mit den Spielern war, weil die nicht Fuß gefasst haben in seinem System oder haben die Spieler vielleicht auch nicht Fuß fassen können, weil sie ständig rausrotiert wurden.
Mhm. Genau, also ich glaube, an Rotation an sich ist ja erstmal nichts auszusetzen, aber es gab ja dann wirklich auch vermehrt Stimmen von Spielern, die sich dazu geäußert haben, dass es quasi positiven Druck gibt, der durch Rotation entstehen kann, weil man sich sozusagen gegenseitig so ein bisschen herausfordert und dass es aber auch dazu führen kann, dass, keine Ahnung, Arnold hatte da mal so ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, du willst den Ball nach vorne spielen, aber du musst erstmal schalten, wer steht denn da jetzt eigentlich, dem du den Ball zuspielst und wie würdest du da agieren im Vergleich zu jemand anderem, der da steht und so. Und dass da, glaube ich, der Drive nicht so richtig aufgekommen ist und diese Mannschaft sich einspielen konnte, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen, auch von dem, wie dann eben gespielt wurde, auf eine Art und Weise, wo man wirklich sagen muss, also offensive Ideen waren wirklich sehr wenig zu sehen in der Phase, eigentlich ab dem 6., 7. Spieltag dann und davor jetzt auch noch nicht in herausragendem Maße. Da sind die Spiele auch teilweise ganz gut gelaufen. Ich will es auch nicht das wegreden, es waren auch ein paar gute Spiele dabei, so, aber danach hat sich doch, also in meinen Augen, wirklich sehr schnell gezeigt, es funktioniert gerade nicht. Und man könnte jetzt sagen, Kovac hat dann versucht, was zu verändern, indem er rotiert hat. Aber wenn man halt 3, 4, 5 Spiele mal rotiert hat und gemerkt hat, das funktioniert auch nicht, wäre es ja vielleicht auch klug, nochmal sich eine andere Idee zu überlegen, was die Lösung des Problems sein könnte.
Vor allem, weil man den Eindruck hatte, selbst Spieler, die eigentlich eine gute Partie gemacht haben, die konnten wieder rausrotiert werden. Also es war quasi völlig unvorhersehbar, wer spielen würde. Und klar, wir sehen die Trainingsleistungen nicht. Aber wenn sich das wiederholt und dann die Ergebnisse nicht deutlich besser werden, dann fragt man sich schon, ob vielleicht auch Niko Kovac sich selber gar nicht so sicher ist, was eigentlich so seine erste Elf ist. So wirkt es zumindest. Mhm. Und man muss ja auch dazu sagen, sehr viel von diesem guten Saisonstart hatte auch mit Jonas Wind zu tun. 7 Tore in 6 Spielen, das war damals Rekord. Wenn es so weitergegangen wäre, wäre alles gut gewesen. Aber irgendwann hörte das halt auf, dass er so ein bisschen so überperformt hat, seine Leistung. Mhm. Und da hast du gesehen, dann war halt wirklich wenig nur noch in der Offensive zu sehen.
Genau, dann war die Frage, was ist die andere gute Idee, die man haben kann, außer wir spielen einen langen Ball nach vorne und Jonas Wind verwandelt ihn. Und er hatte, also wirklich, ich habe mich sehr mitreißen lassen am Anfang der Saison von der Begeisterung für ihn. Und ich habe ihm das auch sehr gegönnt, dass er irgendwie diesen super guten Saisonstart hatte, nachdem es ja auch ein bisschen Kritik gegen ihn gab, gegen Ende der letzten Saison. Und also ich hatte da wirklich Hoffnung, aber in dem Moment, wo eben Plan A nicht mehr funktioniert und es keinen Plan B gibt, wird es halt kritisch. Also da muss auch im Team irgendwie ja eine andere Lösung gefunden werden. Und dann aber zu sagen, naja, wir machen ein frühes Tor und dann stellen wir uns hinten rein und hoffen, dass es irgendwie geht bis zum Spielende, das finde ich dann doch. Also hat sich ja auch gezeigt, ist nicht nur ein Bauchempfinden, sondern es hat sich gezeigt, das funktioniert halt einfach nicht. Also deshalb ist auch mein zweiter Aspekt ist, bitte keine Führung, weil man, also ich habe einen guten Freund, der ist Hertha-Fan und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, dass unsere Teams da diese Saison sehr ähnlich waren, dass sobald man ein Tor geschossen hat oder in Führung gegangen ist, gefühlt das Spiel um 180 Grad sich gedreht hat, man überhaupt nicht mehr versucht hat, noch ein zweites Tor nachzulegen. Ja. Auch hier wieder, auch nicht gelernt hat aus den 3, 4, 5 Malen davor, wo das auch schon so war und nicht geklappt hat, sich dann hinten reinzustellen und zu verteidigen. Und genau, eben das nicht mehr so richtig verändern konnte. Und ja, also wir haben vorhin gesagt, es war zäh, sich das anzugucken. Ich glaube, es war nicht nur zäh, es war auch ganz schön deprimierend zu sehen. Also alle analysieren es auf diese Art und Weise. Es kann nicht sein, dass Kovac es nicht auf diese Art und Weise analysiert eigentlich. Er wird es vermutlich irgendwo intern auch auf seinem Zettel gehabt haben, diese Analyse. Aber es ist ja nichts passiert und deshalb wurden auch extrem schnell in der Saison dann die Stimmen laut unter Fans, in den Medien, ob er jetzt noch der Richtige für den Job ist, ob man darüber nachdenken sollte, ja, vielleicht eine Trainerentlassung, Trainerwechsel vorzunehmen und ja, da, also das war dann das zweite Thema, über das viel gesprochen wurde, neben dem, dass es keinen Offensivfußball vom Wolfsburg mehr gab.
Also 20 Führungen gab es insgesamt für Wolfsburg in dieser Saison. 10 Mal davon konnte man nicht gewinnen. 4 Unentschieden, 6 Niederlagen. Das ist ungefähr auf einem Niveau und da möchte man nicht auf einem Niveau sein mit Borussia Mönchengladbach. Da haben wir genau dieses Thema auch schon im Schwerpunkt mit Yvonne Marjan angesprochen. Mhm. Bei dem war es sogar noch schlimmer. Die haben nur 7 Mal gewonnen bei 20 Führungen. Aber was ja das war, was es so schwer verdaulich gemacht hat, war, dass ganz oft Dinge funktioniert haben, die zum 1-0 geführt haben. Und dann wurde damit aufgehört. Dann wurde, ja, also auf der einen Seite defensiv stabil hat man versucht zu stehen und das hat aber nicht geklappt. Und dann hat Niko Kovac immer wieder gesagt, was soll ich machen, wenn wir so individuelle Fehler machen? Und da hatte er ja auch nicht Unrecht. Das Problem war aber, die offensive Idee war ab dann Umschaltfußball, Konterfußball. Und dafür hatte man ganz oft, natürlich nicht in jedem Spiel, es wurde ja so durchrotiert, dass auch mal schnelle Spieler auf dem Feld standen. Hm. Aber manchmal waren da ja gar keine Konterspieler auf dem Spielfeld. Und ich würde zum Beispiel auch Jonas Wind jetzt nicht als klassischen Konterspieler nennen. Der ist vielleicht derjenige, der jemanden tief schicken kann. Aber ist definitiv nicht derjenige, der tief läuft.
Ja.
Und das fand ich so auffallend in dieser Phase der Saison.
Ist natürlich, also Felix Metscher gegangen zum Ende der letzten Saison, der ein Kandidat für sowas gewesen wäre. Jemand wie Baku, der auch ein Kandidat für sowas ist, hat eine sehr schlechte erste Hinrunde gespielt, finde ich. Also der konnte da gerade auch in Kontern nicht so gut zeigen, was er kann, wurde jetzt ein bisschen besser zum Ende. Da hat man ihn wieder in einigen besseren Situationen erlebt. Aber ja, irgendwie, also gerade dieses Spiel über die Außenposition, schnell nach vorne, für das der VfL ja auch in der Vergangenheit schon öfter stand, kann man ja nicht anders sagen, das hat dann eben auch nicht mehr geklappt. Also wie du gesagt hast, wenn ich mich schon hinten reinstelle, dann muss wenigstens das mit den Kontern irgendwie noch hinhauen. Und keine Ahnung, ich bin natürlich, wie jeder Wolfsburg-Fan, auch ein große Freundin von Maximilian Arnold. Aber auch bei ihm war es so, dass er gerade in der Hinrunde und auch zum Beginn der Rückrunde viel mehr plötzlich nach hinten gemacht hat als für den Spielaufbau nach vorne, auch in solchen Situationen. Also wenn man sich da manchmal die Passstatistiken von so Spielen anguckt, wie oft er eher nach hinten gespielt hat zu seinen Innenverteidigern, um von da dann den Spielaufbau irgendwie zu machen, statt den entscheidenden Pass nach vorne, oder die entscheidende Flanke, wie er es halt früher oft gemacht hat. Auch das war schwierig in der Hinrunde und am Beginn der Rückrunde. Auch das finde ich, also ich finde, er hat sich gut gefangen jetzt zum Schluss und hatte auch noch mal ein paar gute Spiele und Aktionen. Ja, aber er ist auf jeden Fall ja auch jemand, der das die ganze Zeit gesehen hat, der andere Interviews gegeben hat als andere Akteure in diesem Verein. Ja, also der gesagt hat, wir können nicht immer nur bla bla und darüber reden, was alles nicht klappt, wir müssen auch mal was zeigen, so. Da gibt's ja andere, da kann ich ja mal so rein smoothen in meinen dritten Aspekt. Ja,
warte noch ganz kurz. Okay. Ich wollte noch, gleich darfst du.
Ja.
Aber um das nochmal hervorzustellen, habe ich jetzt nochmal ein paar Zahlen rausgesucht.
Ja, gerne.
Zu dieser Konterschwäche. Und also, wir halten fest. Wolfsburg ist in Führung gegangen. Wolfsburg hat danach gesagt, ihr kriegt den Ball, wir warten hier, wir wollen umschalten. Und jetzt gucke ich mir mal die Top-Geschwindigkeiten von gewissen Spielern an. Und Jonas Wind liegt auf der Rangliste aller Spieler in der Bundesliga, liegt er bei der Top-Geschwindigkeit auf Rang 431 mit 30 km/h. Patrick Wimmer, den ich als schnell eingeschätzt hätte, 148. Und dann Paredes, den ich auch als nicht so langsam gesehen hätte, ist auch tatsächlich der schnellste von denen, der ist dann auf Rang 138. Keiner von denen ist schneller als 34 km/h, was so das ist, was so die schnellen Stürmer machen. Es ist natürlich nicht nur die Geschwindigkeit, aber ich will damit zeigen, dass das per se nicht funktionieren konnte, wenn du nicht total überlegen im Ausspielen deiner Konter warst, und das war mir ja auch nicht.
Nicht umsonst von den Statistiken, die du jetzt genannt hast, ist ja auch Paredes der, von dem man noch am ehesten was in Sachen Konter gesehen hat. Also der öfter da den entscheidenden, also oft dann auch noch das 1-0, was dann eben der Anfang vom Ende war, ehrlich gesagt. Aber der eben genau solche Spielzüge dann doch nochmal ausgespielt hat, als schnellster sozusagen. Ja, ich finde es total spannend, dass du das explizit ansprichst, weil ich so grinsen musste, dass genau, ich glaube heute oder gestern der VfL auch auf seinen Socials irgendwie nochmal die Fitnessdaten explizit gepostet hat und wer war da so in der Mannschaft, an welcher Position ganz vorne, man sich aber innerhalb der Mannschaft verglichen hat und nicht mit dem Rest der Bundesliga in diesem Post. Da sitzen natürlich auch kluge Leute in der Social-Media-Abteilung, aber musste ich schon ein bisschen grinsen, wenn man sich so die Gesamtstatistiken der Bundesliga angeguckt hat.
Und das Interessante war, dass es dann so ein bisschen auseinanderklaffte mit den Ergebnissen. Also wir hatten quasi diesen Fakt, dass man sich auch gegen Augsburg irgendwie hinten reinstellt und das Spiel dann irgendwie noch 2-3 verliert. Man hat aber zum Beispiel im DFB-Pokal Leipzig besiegt und hat den
Pokalsieger. Und in der Liga.
Genau, in der Liga dann danach auch, genau. Ja. Dann hat man in Gladbach im DFB-Pokal verloren, war aber da deutlich besser. Also das war eins der Spiele, wo man mal Pech hatte, wo Gladbach nicht so genau wusste, wie man weitergekommen ist. Und das sollte jetzt so ein Muster werden. Und da kommen wir jetzt nämlich dann auch zu deinem nächsten Aspekt. Immer wenn es sein musste, hat Wolfsburg doch irgendwie gewonnen. Und so konnte Niko Kovac sowohl nach solchen Spielen als auch nach verlorenen Spielen immer wieder ähnliche Schallplatten auflegen. Bei denen er nie so ganz falsch lag, aber man konnte es halt irgendwann nicht mehr hören.
Wirklich. Also das ist ja schon ein regelrechtes Meme gewesen in dieser Saison. Und das nicht nur unter Wolfsburgern, sondern auch darüber hinaus, dass es eben Pressekonferenz um Pressekonferenz gab, in denen drei Sätze fielen, nämlich wir hatten ein bisschen Pech, ein Satz, den du eben auch schon einmal sagtest, und die Jungs haben sich leider nicht belohnt. Ja, und dann vielleicht noch in der Theorie gewinnen wir jedes Spiel. Praktisch klappt es dann an bestimmten Stellen nicht, aber in der Theorie hätte das eigentlich... An der Taktiktafel habe ich
jedes Spiel gewonnen, ist sein Zitat, ja.
Und das ist ja auch nett, sich als Trainer vor das Team zu stellen und auch positive Aspekte herausstellen zu wollen und so. Aber es wirkt ja dann irgendwann auch nicht mehr wie ein ich sehe Fehler und analysiere sie und möchte jetzt was ändern, damit es in Zukunft klappt, sondern es wirkt irgendwann nur noch wie so die eine Strategie, die ich medientechnisch fahre, das sage ich jetzt einfach in jeder Pressekonferenz, dann muss ich mich nicht mehr inhaltlich mit den Medien darüber auseinandersetzen. Ja, und also das hat für mich als Fan vorne und hinten nicht funktioniert. Ich glaube, es hat auch für JournalistInnen vorne und hinten nicht funktioniert, da noch irgendwie in einen konstruktiven Dialog miteinander zu gehen, weil egal, was man gefragt hat, es kamen ja immer nur die gleichen Aussagen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass jedes dieser Spiele exakt gleich gelaufen ist. Also ja, ne, wir haben darüber gesprochen, es gab oft die Führung, dann stellt man sich hinten rein und dann passieren irgendwann der Ausgleich oder wenn es schlimm läuft, noch das Gegentor. Aber es gab ja durchaus auch Veränderungen. Also auch deine Rants hier im Rasenfunk haben sich verändert über die letzten Monate von es ist alles sehr schlimm zu es ist alles nur noch so ein bisschen schlimm und ich kann Fortschritte erkennen. Und das wäre ja auch was man mal kommunizieren könnte, aber tat man halt nicht. Und also für mich wirkt es dann schon ein bisschen ratlos, planlos. Wie gesagt, da mag intern auch viel nochmal anders analysiert werden und laufen, als es dann in so einer Pressekonferenz kommuniziert wird. Aber ich weiß nicht. Also jeder hat eigentlich in diesen Zeiten von Kovac gefordert, Lösungen anzubieten, Fehler einzugestehen und zu gucken, was können wir tun, um das Ganze zu ändern. Denn ich glaube, darüber waren wir uns auch alle einig. Man musste mit diesem Kader, auch wenn wir ihn am Anfang jetzt kritisiert haben, man musste mit diesem Kader nicht so schlechten Fußball spielen. So, da hätte auch mit anderen Trainern, vielleicht einer frühzeitigeren Trainerentlassung, einem frühzeitigeren Trainerwechsel, vielleicht auch nochmal anders die Kurve gekriegt werden können. Aber der VfL hat sich in dieser Zeit auch als Person Marcel Schäfer sehr stark hinter den Trainer gestellt, hat sehr intensive Bekenntnisse zu ihm gehabt, bis hin zu, wir werden sicher mit ihm die Saison beenden. Dafür stehe ich mit meinem Namen, wurde jetzt nicht so ausgesprochen, aber klang irgendwie immer so mit. Und es ist ja jetzt auch erstmal per se nichts Schlechtes darin zu sehen, zu sagen, wir wollen weg von dem Modus, alle anderthalb Jahre wird der Trainer gewechselt, wir wollen auch mal durch schwerere Phasen gemeinsam gehen. Es ist auch wichtig, dass Mannschaft und Trainer sich kennenlernen und sich aufeinander einstimmen. Aber all dieses, sich kennenlernen, besser aufeinander einstimmen, besser wissen, wen setze ich wie ein, welche Taktik muss ich um welche Spieler drumherum bauen, damit das funktioniert, das hat halt nicht stattgefunden in meinen Augen. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich würde sagen, so ab Oktober, Anfang November wurden die ersten Stimmen laut. Dann ging es darum, wird er vielleicht in der Winterpause entlassen. Das war dann aber auch nicht der Fall. Dann durfte er sich ja nochmal mit Kevin Behrens einen neuen Spieler dazu holen. kann man auch drüber streiten, ob das nicht eher so ein Panikkauf war, jetzt auf der einen Position, wo jemand gut funktioniert hat beim VfL, wenn auch nicht durchgehend, nämlich in der Sturmspitze, jetzt noch jemand Neues dazu zu holen.
Immerhin Rang 263 unter den schnellsten Spielern der Bundesliga.
Herrlich. Ja, und dann kam nach der Winterpause diese, ich möchte sagen, Unentschieden-Serie. Es war auch noch eine Niederlage dazwischen, aber es war erst eine Unentschieden-Serie, 6 Unentschieden in 7 Spielen. Davor schon die Niederlage gegen Bayern. Gut, die würde ich jetzt erstmal einpreisen. Aber der 15. Spieltag war sozusagen gegen Darmstadt der letzte Sieg. Und dann ging es sozusagen bergab bis zum 26. Spieltag. 11 Spieltage ohne Sieg. Sehr viele Unentschieden, sehr viele Niederlagen. Gerade am Ende 3 Niederlagen hintereinander gegen Stuttgart, Leverkusen und Augsburg, die auch ja wieder alles irgendwie so Spiele waren, wo man sich gefragt hat, was ist jetzt deine Lösung? Und wieder nur die Antwort kam, sie haben sich halt nicht belohnt und eigentlich hätten wir das gewinnen müssen. Und also jetzt vielleicht nicht gegen Leverkusen, aber durchaus gegen Stuttgart und gegen Augsburg dann die Diskussionen um rote Karte, um alles, was da emotional noch in diesem Spiel ganz besonders gelaufen ist. Patrick Wimmer, der endlich wieder da war nach seiner Verletzung, Tor schießt und dann diese rote Karte kriegt, wo mir selbst Augsburg-Fans schrieben, so will ich nicht gewinnen. So, Da freute man sich schon fast, dass mal ein bisschen Emotion in dem Ganzen drin war, die eben in dieser langen, sehr eintönigen, sehr zähen Serie davor nicht waren. Und mit jedem Unentschieden, was wieder keine Niederlage war, fragte man sich, oh Mann, ist das jetzt gut, dass sie doch wieder einen Punkt geholt haben und Kovac wahrscheinlich nicht entlassen wird, sondern sich damit irgendwie noch wieder mit seinen üblichen Phrasen rausreden kann. Also ich klinge jetzt sehr, sehr zynisch und überkritisch, aber ich war das zu der Zeit auch. Also ich war wirklich, ich bin sonst nicht die, die als erstes schreit, Trainer raus, aber seit der Winterpause, wo man davor eigentlich schon dachte, jetzt könnte der Moment sein und es ist einfach nichts passiert seitdem und es ist alles nur noch eingefahrener geworden und es waren keine Lösungen sichtbar, so, oh, ich war so genervt und wie gesagt, ich war, glaube ich, auch nicht die Einzige. Und dann ein bisschen erleichtert, dass deine und Dennis Voraussagen aus dem Wolfsburg-Schwerpunkt sich nicht eingestellt haben, sondern anderthalb Wochen danach die Entlassung kam.
Genau, das wussten ja Dennis und ich eigentlich auch schon, aber das ist ja durchaus interessant. Grüße. Sehr liebe Grüße an der Stelle und ich glaube, ich kenne auch den Augsburg-Fan, der da geschrieben hat, möchte ich auch sehr herzlich grüßen an dieser Stelle. Aber ich war ja sehr kritisch, was Niko Kovac und den VfL Wolfsburg angeht. Und dann hat sich das aber gewandelt bis dahin, dass ich gesagt habe, naja, es ist immer noch nicht alles geil, aber vielleicht geht's mit diesen Spielern auch nicht besser und an der schlechten Transferperiode kommt man nicht vorbei. Und es gab aber doch Veränderungen. Also der Grund, warum er nicht zur Winterpause entlassen wurde, war, dass die Spiele vorher vom Ergebnis her nicht alle erfolgreich waren, aber deutlich besser. Also man hatte eben dieses DFB-Pokal aus, das war einfach richtig Pech. Du hast gegen Freiburg verloren, da hatte Freiburg 4 Schüsse und einer davon geht rein und Maier und Swanberg vergeben riesige Chancen. Du hattest ein 1:0 in Darmstadt, was man in Unterzahl noch zu Ende gebracht hat und völlig verdient da gewonnen hat, in Unterzahl 1:0. Und du hast gegen die Bayern gespielt, da sah es erst so aus, als ob es eine üble Rutsche wird, dann schießt Arnold das 1:2. Und im Grunde hätte man sogar fast noch diesen Punkt erzielen können. Also so ist man in die Winterpause gegangen. Und dann fand ich das schon konsequent von Marcel Schäfer, der vorher sich ja quasi wie eine Löwenmutter oder Wölfin vor Niko Kovac gestellt hat und gesagt hat, nein, an ihm halten wir fest. Dann, allein dadurch, dass er das rhetorisch so gelöst hat, konnte er ja dann in der Winterpause gar nicht anders reagieren. Er hätte ja komplett sein Gesicht verloren und er wusste ja noch nicht, dass er das dann in der Rückrunde halt tun würde. Aber er dachte ja, und in der Rückrunde war es so, diese 1:1-Serien, die waren natürlich fürchterlich, das waren auch so trainererhaltende Maßnahmen, diese Ergebnisse. Aber auch da gab es eine Entwicklung. Also es ging ganz, ganz fürchterlich los. Da habe ich mich auch sehr drüber geärgert, weil diese Spiele einfach schlimm waren. Und vor allem, weil Niko Kovac nicht aufhören konnte, davon zu sprechen, wir haben gut dagegen gehalten. Und das finde ich okay, wenn man gegen Leverkusen spielt oder gegen Bayern spielt, aber ich will das gegen Mainz nicht hören. Es tut mir leid. Bei allem Respekt
gegen Heidenheim
für Mainz 05,
und Köln auch nicht.
Genau. Bei allem Respekt für diese Gegner, das kann es ja wohl nicht sein. Wir haben gut dagegen gehalten. Ja, also das ja. Habe ich in den ersten 30 Sekunden irgendwie im Sumo-Wettringen auch, aber dann war es halt vorbei. Und dann kam aber wieder so eine Phase, in der eigentlich manche Dinge funktioniert haben. Also zum Beispiel hat man gegen Dortmund zu Hause ein gutes Spiel gemacht, hätte man eigentlich gewinnen können. Man hat gegen Frankfurt wieder eine super Anfangsphase gehabt, ist dann in die alte Passivität zurückgefallen. Man hat ein Spiel gegen Stuttgart gehabt, wo Stuttgart mit jeder Chance ein Tor erzielt hat. Wirklich mit jeder einzelnen Chance. Und dann haben offensiv zwar die Ideen gefehlt, aber die fehlen ja alle gegen Stuttgart und trotzdem macht Wolfsburg noch zwei Treffer. Man spielt gegen Leverkusen und das war eins von diesen 1000 Spielen, wo der Gegner von Leverkusen einen Platzverweis bekommt. Da war es Jens, da ging das Spiel dann dahin. Und dann eben dieses Spiel gegen Augsburg, wo man gut beginnt und dann einen völlig behämmerten Platzverweis bekommt, der eben kein Platzverweis ist. Also ich wollte das nur nochmal so herausstellen, weil das eigentlich zeigt, wie seltsam der Fußball ist. Wenn man vom Ergebnis her denkt, dann hätte Niko Kovac schon viel früher entlassen werden müssen. Und wenn man von der Leistung her denkt, dann hätte er in der Hinrunde entlassen werden können und hier aber eigentlich nicht. Eigentlich hätte man hier gute Argumente finden können zu sagen, nee Leute, das wird schon irgendwie, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr richtig schön wird in dieser Saison. Und dann frage ich mich, warum glaubst du, ist es dann zu dieser Entlassung gekommen, wenn man das mit einpreist? Wenn man ja auch weiß, dass Marcel Schäfer eigentlich sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, ihn entlassen zu müssen.
Also ich bin ganz ehrlich, in der Zeit, als Niko Kovac dann entlassen wurde, ja, wir sind am 26. Spieltag, die Abstiegsangst war da. So, also wir können jetzt sehr über einzelne Ergebnisse und dass dann doch noch 1-1 aus Spielen wurden, die man auch hätte verlieren können und so weiter reden. Aber die Punkte in der Tabelle sahen auch nicht gut aus zu dem Zeitpunkt. Und das Schneckenrennen ganz hinten, ja, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz wieder aufgelöst. Also, aber manche waren schon dabei,
Mainz war
schon dabei, wieder Punkte zu sammeln. Und also meine Alarmglocken waren alle also sehr, sehr groß und rot. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige gewesen. Das wird auch bei der Vereinsführung ein Thema gewesen sein. So, und ich gehe auch davon aus, dass nicht erst am 26. Spieltag über eine Entlassung von Niko Kovac nachgedacht wurde, sondern auch schon früher und dass Marcel Schäfer da sicher auch intern Diskussionen geführt hat. Also, dass er sich sehr eindeutig hinter den Trainer gestellt hat, auf jeden Fall. Aber ob das jetzt jeder so gesehen hat, weiß ich nicht. Und also ich war extrem erleichtert, als es dann so war. Nicht, weil alles immer schlecht war unter Kovac. Ich habe auch mich letzte Saison an vielen Punkten positiv von ihm überraschen lassen, wo ich nicht mit gerechnet hatte. So. Aber ich war so erleichtert, dass ich endlich das Gefühl hatte, es wird gehandelt. So. Und ja, okay. Ich glaube, das ist ja oft ein Grund, auch sowas zu tun, dass es dann ein bisschen auch einen symbolischen Wert hat zu sagen, wir als Verein handeln jetzt, wir gehen in die Verantwortung, wir haben vielleicht den Fehler gemacht, zu lange festzuhalten und uns zu sehr der Idee, mit Kovac die Saison zu bestreiten, zu verschreiben. Und wir gehen jetzt in die Verantwortung und entscheiden, es muss diese Trennung stattfinden und wir akzeptieren, dass wir falsch lagen.
Ja, genau. Nicht auch noch neben dem Platz in die Passivität verfallen. Das ist, aber das heißt, würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, die Amtszeit von Niko Kovac könnte man zusammenfassen mit, er hatte ein bisschen Pech, er hat aber gut dagegen gehalten gegen seine Entlassung, aber die Jungs haben ihn leider nicht dafür belohnt.
Ja, und in der Theorie hätte er auch alles gewinnen können.
In der Theorie hätte er alles gewinnen können. Ist jetzt ein bisschen zynischer rübergekommen, als ich es gemeint habe, aber es war einfach frustrierend, die immer selben Dinge zu hören. Daher kam jetzt quasi dieser Spott. So, und jetzt,
ich glaube, er würde auch selber ein bisschen grinsen, wenn man das über ihn sagen würde.
Ich glaube, dass Niko Kovac viel mehr Selbstironie hat, als man ihm zutraut.
Ja.
Weil, also man konnte auch die Pressekonferenz meistens ganz gut mit ihm angucken. Wenn er gute Laune hatte, dann war das immer ganz schön zu sehen. Aber jetzt sind wir in der Ära Ralf Hasenhüttl. Und das ging ja auch sehr schnell. Das spricht natürlich auch sehr dafür, dass man sich damit beschäftigt hat. Und du hast ja völlig recht. Also 6 Punkte war man damals dann vor Mainz 05, die gerade gegen Bochum gewonnen hatten. Also man stand dann auf Tabellenrang 14. Union hatte gerade gewonnen. Das war diese Zeit, wo man dachte, Union würde nicht mehr in den Abstiegskampf reingeraten. Da waren die nämlich 9 Punkte weg. Ja.
Oder auch Bochum, also nee, das, die waren dann schon wieder, aber davor dachte man ja auch schon, die würden
genau, aber hätte Bochum gegen Mainz gewonnen, dann wären die an Wolfsburg vorbei und hätten die Distanz. Genau. Also das war quasi die Tabellenkonstellation. Und jetzt kommt Ralf Hasenhüttl, von dem man dachte, er würde nicht nochmal als Trainer arbeiten wollen. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Also erstmal hat die ganze Situation, wie schnell es ging, wie schnell man sich einig war, schon auf mich den Eindruck gemacht, dass davor schon Gespräche stattgefunden haben.
Ich bitte dich.
Sei es vielleicht, um über ein Engagement ab nächster Saison nachzudenken, sei es, um über ein Engagement in einer anderen Position nachzudenken. Aber der Kontakt muss ja schon da gewesen sein. So, das heißt, er hat sich vermutlich schon länger dafür Gedanken gemacht. Ich fand seine ersten Interviews sehr erfrischend und anpackend und selbstkritisch und so ein bisschen, also wahrscheinlich hat ihm auch da irgendein Medienprofi gesagt, es wäre ganz klug, jetzt eine andere Strategie zu fahren als Kollege Kovac vorher. Und ich finde, er ist das Ganze erstmal gut angegangen. Er hat ja dann, also er ist ja schon Trainer, der auch mit viel Intensität eigentlich so sein Spiel gestalten will. Und wir haben ja jetzt schon rausgearbeitet, dass das bei Wolfsburg auch eine Idee war, die man davor schon machen wollte, die nicht immer funktioniert hat. Also ich würde sagen, es ist noch nicht ganz entschieden, auch jetzt zum Saisonende, wie gut Hasenhüttl und seine Idee final zum VfL Wolfsburg, zu der Idee, wie dort die Sportverantwortlichen den Kader planen und so weiter, passen wird. Aber auf jeden Fall war ich sehr erleichtert, dass es losging, dass er Dinge versucht hat, dass er sich entschieden hat, wenn eine Halbzeit sehr schlecht läuft, okay, ich habe noch eine andere Idee, wir stellen um, ich wechsle 3 Spieler aus, wir stellen um von 5er-Kette auf 4er-Kette oder machen noch irgendeine andere Umstellung. Und diese Ideen haben meistens funktioniert, wenn er im Spiel etwas entschieden hat. Natürlich ist das, könnte man jetzt sagen, ja, kann er sich ja vielleicht auch das nächste Mal dann vorher überlegen, von Anfang an so aufzustellen. Und dann war es aber im nächsten Spiel wieder so, dass die erste Halbzeit nicht so gut funktioniert hat und man wieder sehr viel im Spiel an Schrauben drehen musste. Aber ganz ehrlich ist mir das einfach viel lieber, wenn ein neuer Trainer kommt, der auch erstmal gucken muss, was kann ich mit dem Kader machen, welche Sachen kann ich mit denen in der Kürze der Zeit irgendwie einspielen, dass die auch funktionieren, welche Details kann ich vielleicht auch gerade noch nicht angehen und muss ich dann so ein bisschen auf die Parkbank schieben, um sie später anzugehen. So, und da ist es mir wirklich lieber, jemand versucht einfach erstmal Dinge und es zeigt sich, dass dann auch Dinge davon funktionieren, die er versucht, als jemanden zu haben, der nur darauf beharrt, ein System zu spielen und Spieler da irgendwie reinzupressen. Mhm.
Finde ich alles sehr, sehr nachvollziehbar, aber wäre ich zu hart, wenn ich sagen würde, in den Spielen, die Ralf Hasenhüttl gemacht hat, und das müssten 6 gewesen sein, nee, 8 müssten es gewesen sein, genau.
4 Niederlagen, 4 Siege.
Dass da nur 2 gute Spiele mit dabei waren? Also ich gehe es mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch. Mhm. Einstand in Bremen 2-0 gewonnen, das war okay. Dann zu Hause gegen Gladbach verloren. Gegen Gladbach musst du erst mal schaffen, gegen die zu verlieren.
Ja gut, aber immerhin nicht 4-0 wie in der Hinrunde.
Dann ja, in Leipzig 0-3, okay, war schwierig. Gegen Bochum fand ich sehr glücklich mit 1-0 gewonnen. Ja, in
das war halt Bochum, das war halt echt ein klassisches Abstiegskampfspiel, ne? Also in allem, wie das geführt wurde von beiden Parteien, da standen ja quasi nur noch Kampfspieler auf dem Platz. Also da war auch ein sehr, sehr weirde erste Elf, die aufgestellt wurde, wo man halt gesehen hat, da hat auch, glaube ich, Hasenhüttl hinterher ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, manchmal kommt es halt nicht drauf an, den besten Namen und den allerbesten auf seiner Position aufzustellen, sondern es geht dann im Zweifel ein bisschen darum, die Kampftruppe in den Kampf zu schicken. Deshalb würde ich sagen, das war kein schönes Spiel, ohne Frage, aber vielleicht war es trotzdem das richtige Spiel zu dem Zeitpunkt.
Okay, fair. Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass Ralf Hasenhüttl das gemacht hat, was man machen muss, um in der Klasse zu bleiben. Das kennt er ja auch von Southampton, wie man da agieren muss. Aber dann dieses Freiburg-Spiel zum Beispiel, dass man das gewinnt, ist ja totaler Quatsch eigentlich, seien wir ehrlich. Also verschossener Strafstoß, rote Karte gegen Sidia und dann dreht man dieses Spiel. Dann das zweite gute Spiel, das Heimspiel gegen Darmstadt 98. Das war völlig easy. Klar, nur Darmstadt, aber trotzdem musste es gewinnen. Und dann in München, also man muss ja dankbar sein, dass das irgendwie, so wie das losging, nur 0-2 wurde. Keins von beiden Teams hat danach noch Fußball gespielt. Die einen hatten 5 Schüsse, das war München, die anderen hatten 6 Schüsse, Wolfsburg. Was war das? Okay, meinetwegen. Und dann zu Hause gegen Mainz 05, trotz Führung noch 1-3 verloren. Klar, Mainz natürlich kam auf einem hoch. Aber, also, bin ich da jetzt zu kritisch? Ich will ja auch nicht sagen, deswegen Hasenhüttl schlechter Trainer, aber ich muss sagen, mit jedem dieser Spiele wurde die Amtszeit von Niko Kovac für mich wieder so ein bisschen eingepegelt, muss ich sagen.
Ja, nee, ich glaube nicht, dass du da zu kritisch bist. Ich habe ja auch gesagt, ich kann jetzt noch nicht sicher sagen, dass der Best Match sein wird und wir die nächsten 10 Jahre gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten werden. So, nee, kann ich auf keinen Fall sagen. Aber wie soll ich sagen, er hat halt, also gerade auch, ne, du hast das Spiel gegen Freiburg angesprochen, das war halt eins dieser klassischen Spiele, wo in der ersten Hälfte, das war wirklich extrem bonkers, wie da aufgestellt wurde mit dieser Fünferkette, in der gar nichts funktioniert hat zwischen den Spielern, wo, glaube ich, auch Spieler auf dem Platz waren, die noch nie miteinander gespielt hatten, obwohl schon so viel rotiert wurde vorher unter Kovac. Also und wo dann aber in der zweiten Halbzeit eben agiert wurde und sich gezeigt hat, okay, wenn wir was verändern, kann doch noch mal was klappen. Ja, ich will nicht sagen, es war ein absolut verdientes 1-2 und locker runtergespielt. Ja, überhaupt nicht. Das hätte auch genauso gut für Freiburg ausgehen können, das Spiel. Aber im Endeffekt nehme ich das dann erstmal, wie es ist, für einen Trainer, der in einer, ja, ich glaube schon in eine sehr desillusionierte Mannschaft reingekommen ist, noch 8 Spieltage in dieser Saison hatte, wusste, es geht noch gegen den Abstieg. Ja, theoretisch ist auch noch Europa möglich, wie für 27 andere Clubs in dieser Liga in diesem Jahr so ungefähr. Aber das ist ja nichts, worüber irgendjemand ernsthaft geredet hat, so, sondern es war die ganze Zeit klar, es geht jetzt erstmal kurz darum, das Ganze zu saven, diese Saison abzuschließen und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, was auch sich so ein bisschen zwischen den Zeilen in seinen Interviews rausgestellt hat, ist, dass er auch nicht der größte Fan der Kaderzusammenstellung war oder ist, weshalb auch, glaube ich, dieses Interview, was er jetzt schon gegeben hat, wo er gesagt hat, er würde gerne an Maier festhalten und mit ihm und um ihn herum vielleicht noch mal ein bisschen andere Ideen aufbauen, als Kovac sie mit ihm gemacht hat, fand ich deshalb auch ein bemerkenswertes Interview, so, weil man vorher eben immer eher das Gefühl hatte, dass er schon den ein oder anderen kritischen Unterton gegenüber vielen Spielern so hatte. Deshalb bin ich auch gespannt, was da passieren wird mit seinem Zukunftsversprechen für den Verein sozusagen mit der Kaderplanung in der Sommerpause, in der wir jetzt ja auch noch nicht wissen, mit wem er sie zusammen gestalten wird, was, glaube ich, gleich nochmal ein größerer Punkt wird hier in unserem Gespräch. Aber ich glaube, dadurch, dass er ein Trainer ist, der ja schon oft auch, oder was heißt oft, aber auch schon Erfahrung darin hat, ein Trainer mit sportdirektorischen Aktivitäten zu sein, sage ich jetzt mal so, dass er das vielleicht auch positiv an der Stelle mit einbringen kann, wenn jetzt hier auch intern nochmal ein Umbruch stattfindet.
Ja, also kurzfristig muss ja das Fazit zu Ralf Hasenhüttl seinen Job erfüllt, nicht abgestiegen. Alles andere wäre Bonus gewesen, der Bonus war drin, aber da war man dann einfach nicht gut genug. Und jetzt geht's aber quasi an die Arbeit und das bringt uns ja aber zum letzten Punkt, beziehungsweise da stecken jetzt, glaube ich, mehrere Punkte ineinander. Wollen wir vielleicht zuerst mit der Sportdirektorenfrage beginnen, weil das kam ja, also zumindest für mich kam das total überraschend. Marcel Schäfer, die Identifikationsfigur des VfL Wolfsburgs, auf einmal war er weg.
Ja. Ich meine, über den haben wir ja hier auch schon sehr oft gesprochen, wenn wir zusammen saßen und auf die Saisons zurückgeschaut haben. Und er war schon, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für viele auch immer so, wie du jetzt sagst, die eine Identifikationsfigur, der eine in dieser sportlichen Führung oder in der Vereinsführung, in der GmbH-Führung, in, ne, Können wir gleich nochmal genauer aufdröseln, der irgendwie mit Fußball-Sachverstand da saß, der Meistermannschaft 2009, der große Wolfsburger Vergangenheit hat, der sich selbst dem Projekt sehr committed hat, sich hat aufbauen lassen von Schmadtke in dessen Zeit, um dann diese Rolle jetzt zu kriegen. Also long story short, ja, ich war auch sehr überrascht, als diese Nachricht kam. Und nachdem der erste Schock über die Tatsache gefallen war, guckte man sich dann nochmal die Kommunikation des Ganzen ein bisschen genauer an. Und das war ja dann schon so ein bisschen der zweite Schock. Also erstens, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du dir die Pressemeldung mal angeguckt vom VfL. Das sind ungefähr 3 Sätze. Das ist ungefähr die kälteste Pressemeldung, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe.
So verabschiedet also, der FC Bayern Trainer, so kalt.
Wirklich, also man friert, wenn man es liest. So, also ist wirklich so. Bei jemandem, also ja, wir können darüber sprechen, es ist in meinen Augen der falsche Moment, in so einer sportlichen Krise zu sagen, ach, dann nehme ich jetzt vielleicht mal eins dieser Angebote, mit denen ich schon jahrelang umworben werde, an. Und nachdem auch ich genau der war, der sich so lange hinter den Trainer gestellt hat, könnte man jetzt auch andersrum argumentieren, dass es eine Art von Übernahme von Verantwortung ist, zu sagen, dann gehe ich. Aber wenn man das halt gleichzeitig kommuniziert mit, es geht darum, dass ich ein anderes Angebot habe, was ich gerne annehmen würde, weiß ich nicht. Würde ich eher auf die andere Lesart zielen.
Aber wollte der Marcel Schäfer, also das war ja rund um das Gladbach-Spiel, dass er mitgeteilt hat, er möchte zu RB Leipzig gehen. Aber er hat ja nicht mitgeteilt, ich will das jetzt sofort machen, sondern das war dann eine Entscheidung des Aufsichtsrats, dass man gesagt hat, so ähnlich wie es Darmstadt mit Wehmann gemacht hat, nee, also dann kannst du jetzt auch nicht unsere Kaderplanung fürs nächste Jahr machen.
Dann, wie war die Formulierung, dann ruhen ab jetzt die Ämter. Denn der Vertrag geht ja theoretisch noch bis 2026, so. Ja, also könnte man sich jetzt fragen, wenn er nicht kommuniziert hätte, der Grund ist, dass Rasenballsport Leipzig mich haben will, hätte man dann vielleicht noch bis zum Saisonende weitermachen können und kommunizieren können, er geht zum Saisonende und dann gucken wir mal und wir haben Zeit, jetzt jemand Neues zu holen. Ich glaube, da ist auf allen Seiten in der Kommunikation einfach viel nicht so gut gelaufen.
Aber warum glaubst du, ich meine, wie das jetzt genau war, wir wissen ja auch gar nicht, ob er ein Wettbewerbsverbot oder so weiter in seinem Vertrag drin gehabt hätte, das sind Details, aber warum glaubst du denn, wollte er überhaupt den Verein wechseln? Marcel Schäfer war ja, er hat ja die ganzen letzten Jahre immer wieder fast schon überbetont, Wolfsburg und ansonsten bitte nichts.
Ja, Max, ich kann auch nicht in seinen Kopf gucken. Also das ist, ich glaube, das ist wirklich eine der größten Enttäuschungen in meinem Fanleben als Fan des VfL Wolfsburg gewesen. Einfach genau, weil es sich erstmal so unerklärlich anfühlt. Und man kann jetzt im Nachhinein oder im Blick darauf, wenn man auch ein paar Analysen gelesen hat und so, natürlich kann man darüber sprechen, dass er vielleicht gemerkt hat, dass es war jetzt seine erste Saison als Sportdirektor in Hauptverantwortung und die ist quasi gleich gestartet mit einem, ja, die eine Sache, der er sich committed hat, hat nicht funktioniert sozusagen. Dann vielleicht zu sagen, ich will Platz machen für was Neues, der Verein liegt mir am Herzen, das wäre so die positive Lesart, ja, zu sagen, ich will nicht, dass ihr euch aus sentimentalen Gründen jetzt an mich und meine Personalie hängt, auch wenn ich eigentlich Scheiße gebaut habe. Und deshalb gehe ich den Weg und suche mir jetzt was anderes. Man kann aber genauso sagen, ja genau, also mir geht
es dann verlässt für alle, du nicht, die nur ich zweifle, für alle, die ja, es nur gehört
auch
haben. Weil
ich
dann,
zweifle auch.
Weil dann machst du das doch nicht, wenn noch nicht klar ist, ob Wolfsburg die Klasse hält.
Exakt, dann ist das der absolut falsche Zeitpunkt, es zu tun. Das ist genau, was ich vorhin meinte. Dann muss ich eigentlich sagen, vielleicht sprechen wir intern schon mal darüber, aber wir kommunizieren erst am Ende der Saison irgendwas dazu und machen da eine gemeinsame Sache als Verein und Marcel Schäfer draus. So. Und das ist eben nicht passiert. auch, also keine Ahnung, es ist jetzt auch nicht mein Traum, dass Rasenballsport Leipzig seine nächste Station wahrscheinlich wird. So, ja,
Basic Character für manche Leute, würde ich sagen.
Ja.
Aber schlägt jetzt dann die große Stunde von Sebastian Schinzelorts oder wie wird es da weitergehen?
Ja, das ist auch, es sind viele Namen gerade im Gespräch tatsächlich. Ich hätte das vorher auch nicht gedacht. Heute ist gerade wieder in der Wolfsburger Allgemein großer Artikel über Sebastian Kehl als möglichen Kandidaten erschienen, über den nur deshalb noch nicht kommuniziert wird, weil er quasi nicht irgendwas kommunizieren will, bevor Dortmund das Champions League Finale spielt.
Das hat ja gut funktioniert. Also wir nehmen jetzt auf am Mittwoch.
Das ist ein Name, der im Raum steht. Ja, also Sebastian Schinzelorts ist auf jeden Fall auch ein Name, über den gesprochen wird, wo auch der Aufsichtsrat schon gesagt hat, er ist auf der 1A-Liste der Kandidaten, haben sie es, glaube ich, formuliert. Jonas Bolt wäre jetzt da und frei und eine Möglichkeit. Es gibt noch den, wie heißt er denn nochmal, der auch bei Stuttgart im Gespräch ist, Wohlgemut.
Achso, ne, der arbeitet bei Stuttgart, der ist nicht im Gespräch.
Er ist im Gespräch auch für zum VfL zu kommen von Stuttgart.
Okay.
Pablo Thiam habe ich gehört, aber es ist jetzt nicht so, dass ich schon sagen würde, einer dieser vielen Namen ist schon der eine, über den am meisten geschrieben wurde, wo man sich schon relativ sicher sein kann. Der wird es werden. Ja,
aber die Entscheidung trifft quasi der Aufsichtsrat.
Ah, Bobic haben wir natürlich noch vergessen.
Oh,
Bobic,
um Gottes Willen,
ist natürlich auch schon lange, eigentlich seit dem Tag, an dem Marcel Schäfer ging, hieß es, Bobic steht quasi schon bereit und bietet sich an.
Und Jörg Schmadtke doch wahrscheinlich auch noch, oder? Der muss doch wahrscheinlich auch noch erwähnt werden.
Nee, den erwähnen wir jetzt mal nicht.
Ja gut, aber so wie der Fußball funktioniert, dann muss es ja eigentlich Bobic werden. Der ist schon viel zu lange nicht mehr irgendwo bei einem Verein angestellt.
Mhm.
Aber die Entscheidung darüber trifft der Aufsichtsrat, richtig?
Das ist richtig.
Sitzt denn im Aufsichtsrat auch Fußballkompetenz?
Die organisierte Fanszene würde das ganz klar verneinen.
Mhm.
Und ich glaube, wenn man sich das nochmal genau anguckt, wie der Aufsichtsrat aufgebaut ist, dann kann man das auch so unterschreiben. Also es ist so, dass die organisierte, also es wird sozusagen ein, nach den neuen, da gab es doch so ein Urteil zu der 50+1-Regel, dass jetzt doch immerhin eine Fanstimme gehört werden muss sozusagen im Aufsichtsrat, als dann einer von 11 oder 12 Personen, die dort sitzen. Das ist sozusagen der einzige Weg, den es dort gerade gibt an Fan- und Fußballkompetenz. Genau, also die organisierte Fanszene hat in den letzten Wochen sehr viel kommuniziert, auch sehr offen kommuniziert und eben viel darüber gesprochen, dass genau das für sie eins der größten Probleme der aktuellen Situation ist. Also dass dort eigentlich seit der Übernahme durch VW vor allem Menschen sitzen, die irgendwie betriebswirtschaftlich ausgebildet sind, vielleicht Bürgermeister der Stadt sind oder waren und ansonsten bisher nicht viel mit Fußball zu tun hatten.
Weil ehrlicherweise die Liste an Menschen, die du genannt hast, die quasi Schäfer-Nachfolger werden könnten, die einte nämlich tatsächlich nur, dass sie nur schon mal irgendwann diese Funktion hatten. Ansonsten hatten die ja kein ähnliches Profil. Und das spricht ja schon extrem dafür.
Mhm.
Und jetzt ist der VfL Wolfsburg-Aufsichtsrat beileibe nicht der einzige Aufsichtsrat, in dem zu viele Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, mitsprechen. Es muss aber auch nicht per se immer schlimm sein, denn Ahnung von Wirtschaft zu haben, hilft auch schon mal. Das, eine Kombination aus beiden sollte es sein. Aber wir landen ja damit bei einem ganz erstaunlichen Aspekt dieser Saison, nämlich einer Entfremdung zwischen Teilen der Fanszene und dem Verein. Kannst du uns da nochmal mit reinholen, wann das sich so gezeigt hat, auch am deutlichsten?
Mhm. Also ich glaube, wo es für alle auch außerhalb der, ich sag mal, internen Diskussionen am offensichtlichsten wurde, war das Spiel gegen Bochum, wo es diese, also vielleicht erinnern sich noch einige, es gab einen großen Knall am Anfang und danach, als sich der Nebel der Pyrotechnik verzog, waren sehr viele unterschiedliche Plakate, Spruchbanner hochgehalten im Blog, die alles, was eigentlich auch Kritiker des Vereins eben von außen immer vor, also identitätsloser Plastikclub und wenn sich der Nebel lichtet, wird sich zeigen, wie schlimm es wirklich ist bei uns und so weiter. Also extreme interne Kritik, seelenlos und so weiter, die jetzt offensichtlich nach außen getragen wurde in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, nichts, was aus dem Nichts kommt. Also es ist eigentlich so, dass die organisierte Fanszene seit der Übernahme von VW damals sich da sehr kritisch gezeigt hat. Fußball gehört den Fans als wichtige Botschaft immer mit vor sich hergetragen hat und da auch als kritische Stimme in dem ganzen Konstrukt Stadt, Werk, Verein und so weiter geäußert hat. Und deshalb ist es auch mein fünfter Aspekt. Ich glaube, dass das in dieser Saison mit diesem Spiel und allem, was dann daraus folgte, nochmal eine neue Qualität angenommen hat. Also nicht nur mit diesem Spiel, um nochmal kurz auszuholen, auch davor war es ja schon so, dass einige überrascht darüber waren, dass sich die organisierte Fanszene beteiligt hat an den Protesten gegen den Investor in der DFL. Das kam ja für viele schon sehr überraschend, die das Ganze nicht verfolgt haben in den letzten Jahren. Und also man steht auch der Ausnahme, wie 50+1 aktuell gehandhabt wird, für den VfL sehr selbstkritisch gegenüber. Weiß, dass sich das nicht zu 100% sozusagen beheben lässt, aber hat auch in der Vergangenheit viele konstruktive Vorschläge gemacht, was man tun könnte. Es gibt zwei große Themen, diese vor allem Identitätsthemen sind, würde ich sagen, an denen sich in der Vergangenheit der Protest sehr oft gezeigt hat, nämlich einmal das Logo, das geändert wurde von einem Logo, vielleicht erinnern sich noch einige, mit so kleinen Burgzinnen oben auf dem W hin zu dem, was es heute ist. Und die zweite Frage der Farben von Trikots, vor allem Auswärts- und dritte Trikots, die eben selten grün-weiß waren und sich sogar sehr weit von grün-weiß entfernt haben, würde ich jetzt mal sagen. Und das waren so die beiden Aufhänger, über die der Protest und dieser Versuch als Fanszene mit der GmbH-Führung ins Gespräch zu kommen in der Vergangenheit, so stattgefunden haben. Und mit dieser Saison und mit dieser Entwicklung, mit dem Investorenprotest und jetzt eben dem Protest, der nach dem Verlust, sage ich jetzt mal, von Schäfer als Geschäftsführer Sport stattgefunden hat, sich dann nochmal, jetzt Bahn bricht. Der Verein oder der VfL reagiert interessant darauf, sage ich jetzt mal, nämlich mit Kollektivstrafen, mit Verboten von großen Fahnen und Pyrotechnik aber großen Fahnen von Choreos im Prinzip, also Choreomaterialien wurden verboten, Spruchbanner gegen Anmeldung, extreme Kontrolle, also eine extra neue Kontrolle mit bis auf die Schuhe sich ausziehen und eine neue Fanschleuse wurde es, glaube ich, formuliert in der Pressemeldung. Und da kann man jetzt vielleicht auch darüber sprechen, dass die Fanszene es dem VfL auch leicht gemacht hat, auf diese Art darauf zu reagieren, weil man Pyrotechnik als ein Hauptmittel in diesem Protest gewählt hat. Mir ist Pyrotechnik relativ egal, ja, das ist wirklich nicht mein Hauptthema, aber man hat es damit dem Verein leicht gemacht, vor allem auf die Pyrotechnik als Aufhänger zu reagieren und zu sagen, weil wir jetzt so viele Strafzahlungen wegen der Pyrotechnik kriegen, sind uns quasi die Hände gebunden und wir müssen das jetzt so machen.
Wir müssen wieder Niko Kovac einstellen, wir können uns die Abfindung nicht mehr leisten.
Genau, und man musste quasi überhaupt nicht inhaltlich auf die Kritik reagieren. Man hätte das natürlich trotzdem tun können, aber man hat es in keinster Weise bisher getan. Und das ist natürlich sehr schade, würde ich jetzt mal sagen. Es ist auch was, glaube ich, unter VfL-Fans sehr mit einem großen Meinungsspektrum und vielen Grautönen diskutiert wird. Also ich kann da auch die zugehörige Folge vom Wölferadio zu empfehlen, wenn sich da nochmal jemand ein bisschen mehr einhören will. Auch nicht alles meine Meinung, was jetzt da geschildert wird, aber es wird einfach sehr gut dargestellt, was es für unterschiedliche Stakes, sage ich jetzt mal so, in diesem ganzen Diskurs gibt. Und insgesamt bin ich aber, also gehe ich mit vielem, was da jetzt gerade von der organisierten Fanszene getan und nach vorne getragen wird, und bin eigentlich ganz froh, dass, wenn wir jetzt eh an einem Umbruchspunkt sind, dass dann vielleicht genau jetzt der Moment ist, auch solche Fragen nochmal intensiver anzugehen.
Und meinst du, das klappt? Also, dass der Verein so reagiert, wie er reagiert hat, das kann ja nur das Ziel haben, die Fans zum Sündenbock zu machen und letztlich eine Spaltung innerhalb der Fanszene zu erreichen zwischen eben denjenigen, die da im Block stehen und eben Pyrofackeln und anderes hochhalten, und denjenigen, die das eben genau nicht tun. Glaubst du, damit kann der Verein Erfolg haben?
Ich würde es nicht Erfolg nennen. Ich glaube, es kann durchaus sein, dass er diese Strategie noch eine Weile weiterfährt und sich nicht dafür entscheidet, jetzt in dieser Sommerpause große Maßnahmen einzuleiten. Ich glaube aber, dass, also stellen wir, also wir reden alle oft davon, dass das Stadion in Wolfsburg nicht gerade voll ist mit Menschen, die, dass der Ticketverkauf auch nachlässt in den letzten Jahren oder Tickets verkauft werden und die Menschen dann nicht kommen. Also das ist immer egaler wird, dem Stadiongänger dort zu sein. Wenn jetzt die organisierte Fanszene sich entscheidet, wegzubleiben, weiß ich nicht, wie gut das als Bild für den VfL am Ende ist und ob dann, also ich kann, also was ich sagen will, ist, ich kann mir noch verschiedene Eskalationsstufen in diesem Konflikt vorstellen, die dann auch irgendwann dazu führen werden, dass diese Gespräche geführt werden müssen. Und diese, also der Hauptaufhänger, das Hauptinteresse dieser Gruppen ist, wir wollen gehört werden. Das ist erstmal nicht so schwer, würde ich sagen, einfach in die Gespräche zu gehen. Und seien wir mal ehrlich, so Themen wie das Logo oder die Trikotfarben wäre auch was, wo man mit sehr wenig Imageverlust Zugeständnisse machen könnte als Verein. Und wo man gewisse Dinge dann auch beruhigen könnte und alle vielleicht wieder mehr hinter den VfL bringen könnte und gemeinsam, ja, wieder für mehr Atmosphäre im Stadion und gemeinsame Atmosphäre und sorgen könnte und dafür, dass eben Arbeit, Fußball, Leidenschaft nicht nur vom Verein als Werbeslogan benutzt wird, sondern wieder für das steht, was die Fans damit meinten. Denn das ist ja der eine Werbeslogan, der aus der Fanszene kam und entwickelt wurde.
Ja, also Leiden war schon viel in der Saison, das muss man da sagen. Aber das Interessante ist ja, also zwei Dinge finde ich interessant daran. Zum einen, dass gerade die 50+1 Ausnahmen, und da kann man Hoffenheim zum Beispiel auch nennen, ja, ich weiß, ist offiziell keine 50+1 Ausnahme mehr, aber Dietmar Hopp hat da immer noch sehr viel zu sagen, dass sich da bei zweien, nämlich Wolfsburg und Hoffenheim, die Fans selbst kritisch äußern. Und das Zweite ist aber, und das ist dann leider eine Einschränkung, das, was da gefordert wird, das ist ja das Bare Minimum. Also es geht hier eben zum Beispiel, du hast es ja gesagt, ein gleichberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat, was aus dem e.V. kommt, das wäre quasi einer von 11. Also wir sprechen hier nicht von der Mehrheit, und dass man ein Vetorecht habe, aber halt eben bei den ganz wichtigen Dingen wie eben Vereinsname, Logo und Farben des Vereins, die ja eigentlich schon festgeschrieben sind. Deswegen, also sprich, es ist quasi eine Revolution aus einer unerwarteten Ecke, weil man das so nicht erwartet hätte, weil man sich ja selbst auch, wenn man 50+1 kritisiert, also die jetzige Umsetzung von 50+1, die Ausnahmeregelung, dann gräbt man sich ja auch ein bisschen oder sägt sich den Ast ab, auf dem man sitzt. So extrem ist es noch nicht, aber es ist immerhin schon mal ein erster Schritt. Und eben auch dieses Seite an Seite mit Dortmund-Fans und mit Union-Fans gegen den DFL-Investor protestieren, das ist schon interessant. Und ich finde das auch mutmachend dahingehend, dass du Fans nicht für, ja, für dumm verkaufen ist jetzt ein bisschen zu plump formuliert, aber Fans sind zur Selbstkritik fähig, selbst wenn es dem Verein und dem sportlichen Wettbewerb vielleicht kurzfristig schadet. Noch nicht so, dass sie sagen, wir machen jetzt hier Sitzblockaden, bis wir keine 50+1 Ausnahme mehr sind, aber immerhin schon mal im ersten Schritt. Und das muss man ja dann auch anerkennen, wenn man pro 50+1 ist und eben den ganzen Wettbewerb auch kritisch sieht. Nichtsdestotrotz hat jetzt VW gesagt, gibt nochmal 10 Millionen Euro mehr pro Jahr. Also.
Ja, ich meine, das passt doch dann aber am Ende auch ins Bild. Also, dass man das Gefühl hat, dass dort Leute sitzen, die nicht so viel
Fußball, die nicht mal eine Tabelle lesen können,
Ahnung haben und gar nicht so richtig gerade ablesen, was für ein Zeichen sie damit setzen nach so einer Gurkensaison. Also
insgesamt insgesamt ist es Zeichen. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil das soll nicht dein Thema sein und das muss auch nicht mein Thema sein. Aber VW schickt Menschen in die Kurzarbeit und verlängert mit dem DFB den Vertrag und kündigt an, es gibt jetzt statt 70 Millionen pro Jahr 80 Millionen für den VfL Wolfsburg. Das kann man natürlich machen und im Gesamtkonzernbilanzrahmen von VW ist das sehr wenig. Aber es ist trotzdem vielleicht nicht besonders schlau, diese Dinge so nebeneinander zu stellen. Und inhaltlich kann man es natürlich noch viel, viel mehr kritisieren, aber das ist, ich denke, da sind wir uns eh einig. Und daher kommt ja auch, glaube ich, viel des Frusts, den ihr ja dann als Fans auch immer wieder abbekommt von verschiedenen Fanlagern, dass eben andere den Eindruck haben, es ist egal, was bei Wolfsburg passiert, die werden nie tief fallen. Man kauft sich dann eben Kevin Behrens, es ist jetzt zwar nicht gut gegangen, aber trotzdem konnte man ihn kaufen. Und man wird jetzt 14., was natürlich eigentlich totaler Skandal ist, das dürfte es ja gar nicht sein. Entschuldigung, man wird 12.
12.
Ja,
oder?
Ja, ich war auf der
aber es klingt auch zu gut. Es klingt viel zu gut für den.
Nee, Fußball. Ich war doch auf der Tabelle vom 26. Spieltag.
Ah, ja.
Genau. Also man wird jetzt 12., was natürlich viel zu wenig ist und wird dafür belohnt, indem man noch mehr Geld bekommt. Und andere müssen natürlich sehr, sehr viel tun. Solche 10 Millionen Euro, das ist bei Bochum dann 2/3 des Personaletats. Aber das ist ja allen bewusst und da können ja dann auch erstmal die VfL-Fans nichts für. Daher kommt halt dieser Frust, dass man so das Gefühl hat, egal was passiert in Wolfsburg, sie werden nie tief fallen. Auf der anderen Seite würde man beim eigenen Verein wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, da geht halt runter in die zweite Liga, ist mir doch egal. Also, aber es ist interessant, was sich da getan hat und ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Denn wenn ich eine Prognose abgeben sollte, dann wäre es die, wenn der VfL weiter so, ich sag's einfach, strunzdumm reagiert auf diese Proteste, dann eskaliert das noch weiter.
Ja.
Sie geben gerade jeden Anlass und ich würde es ehrlich gesagt ganz gerne sehen, was da noch passiert. Stell dich mir mit einer Popcorn-Tüte essen vor. Ja.
Ja.
Du wirst es wahrscheinlich anders sehen und das ist auch völlig richtig so.
Also, ich brauche jetzt nicht die letzte Eskalationsstufe, ja, überhaupt nicht. Aber wie ich schon, also ich persönlich habe auch kein Problem damit, wenn man da jetzt als organisierte Fanszene sagt, wir haben noch ein paar Maßnahmen in petto, mit denen wir unsere Forderungen vielleicht noch mal ein bisschen eindrücklicher rüberbringen können.
Also ich weiß von anderen Fanszenen, dass da die Tennisballbestellungen schon raus waren und dass die zum Teil Zweitverwendung jetzt suchen. Zum Teil wurden da auch schon Sachen gespendet und so weiter. Also auch hier in München sollen Tennisclubs ganz gut versorgt sein jetzt mit Bällen. Aber auch Kamelle und so weiter, da gibt es einiges, was schon angeschafft wurde, bevor dann klar war, okay, der Investorenprotest war erfolgreich. Aber Becky, das sind alles Dinge, die in der Zukunft liegen. Und damit diese sich endlos anfühlende Saison sich jetzt auch hier nicht endlos zieht, würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen drum. Natürlich ein grünes Schleifchen und in keiner anderen Farbe. Wegen mir dürfte auch gerne Zinn drauf sein. Ich mochte das alte Logo auch sehr gerne. Wir müssen noch diese Saison Awards vergeben. Wer ist denn dein MVP dieser Saison geworden?
Ich vermute, ich habe jemand anderen gewählt als die HörerInnen. Also ich könnte mir vorstellen, von denen kommt Jonas Wind, der natürlich bei mir auch als erstes auf der Liste stand, weil man, also ist schon obvious, weil man schon sagen muss, ohne ihn und seine Tore wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen in dieser Saison. Wir haben oft genug darüber jetzt heute gesprochen, dass er immer der Plan A war und wenn er funktioniert hat, hat etwas funktioniert.
44% der HörerInnen sehen es genauso.
Ja, aber er hat ja auch eine Weile nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, also ich habe auch nochmal ein bisschen in die Stats geguckt und so und habe überlegt, so, wer ist der eine Kopf, der für mich die ganze Saison bei allen Fehlern, die jeder Spieler beim VfL in dieser Saison gemacht hat, für mich die stärkste Konstante war. Und das ist für mich Maxence Lacroix gewesen, der, also wenn man sich mal so die Stats anguckt, ja, also von Laufleistung, Passquote, sogar Torjäger als und Scorer als Abwehrspieler, ja, er ist der Verteidiger, der die meisten Fouls zieht, seine Zweikampfquote ist, also er ist überall oben dabei, Er hatte, wie auch in anderen Saisons, viele Saves. Ja, er hatte auch einige individuelle Fehler. Und es gibt drei Platzverweise, mit denen ihn wahrscheinlich viele in Verbindung bringen, wenn sie auf die Saison zurückgucken. Da würde ich aber gerne einschränkend sagen, dass es keine bösartigen Fouls waren, und sondern eher so Notbremsen, rote Karten, und nicht alle davon unumstritten waren. Genau, und deshalb habe ich mich jetzt am Ende für ihn entschieden, weil er für mich ja die Konstante war, der am ehesten sich für mich diese Saison wie der MVP angefühlt hat.
Mhm. Ja gut, ich meine, auch die Platzverweise waren irgendwann leider eine Konstante. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass Lacroix manchmal zu Notbremsen gegriffen hat, die er meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte. Denn, das ist vielleicht der überraschendste Fakt, Maxence Lacroix ist mit weitem Abstand der schnellste Wolfsburger. Ich habe doch vorhin die Offensivkräfte genannt, alle irgendwo in den 100ern, 200ern, 400ern in der Liga. Maxence Lacroix, Platz 5. Nur Alphonso Davies, Aaron Dingschi, Ansgar Knauf und Silas sind schneller als Maxence Lacroix.
Ja.
Also das nächste Mal länger laufen und nicht mal gleich ziehen und die Notbremse machen.
Ah, ja.
Aber gut, das wird ihm dann Ralf Hasenhüttl schon noch sagen. Also das ist dein MVP, wie gesagt, der HörerInnen ist Jonas Wind. Maximilian Arnold ist übrigens auf Rang 2 gelandet. Ich glaube, das ist die Verlegenheits-MVP-Wahl, die man immer machen kann beim VfL.
Auf jeden Fall.
Wer ist denn dein Unsung Hero?
Ich habe so ein bisschen jetzt zwei auf der Liste dafür. Ich finde es immer schwer, mich zu entscheiden. Aus sehr unterschiedlichen Gründen. Also einmal würde ich nennen Pavao Perwan. Natürlich, also er hat nur 5 Einsätze in der Saison, aber für einen zweiten Torwart ist das ja schon was. Und das Ganze quasi in einer Saison, in der wir eigentlich alle nochmal alles auf Kuhn-Castells konzentrieren wollten. Wir wussten seit Beginn der Saison, es wird seine letzte Saison sein. Wir hatten 8 sehr gute Jahre miteinander, und dann verletzt sich aber Kuhn-Castells, und wie es bei Perwan schon seit Jahren so ist, er ist immer da, wenn man ihn braucht. Er sitzt, also er begnügt sich seit Jahren mit der Rolle als zweiter Mann und auch damit, dass schon quasi mit dem Verkünden des Abgangs von Castells ein Nachfolger verkündet wurde, der nicht er ist. Er engagiert sich also auch schon viele Jahre im Mannschaftsrat und ist, glaube ich, einfach für die Mannschaft wichtiger, als man von außen so sieht. Und es hat mich einfach sehr gefreut, dass der ja diese 5 Einsätze in dieser Saison hat und ja da auch nochmal zeigen konnte, dass er auch ein wichtiger Spieler dieser Mannschaft ist.
Sehr, sehr gute Wahl. Aber ja, nicht deine einzige. Wer ist dein zweiter?
Nicht meine einzige. Meine zweite, also die ist, glaube ich, auch ein bisschen persönlich geprägt, weil es auch einer meiner Lieblinge ist, nämlich Janik Gerhardt. Und da ist ein bisschen mein Grund. Also ich glaube, Kovac und er, das war kein Match, so. Der hat ihn sehr selten eingesetzt und wenn, dann nicht seinen Stärken entsprechend, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Und Janik Gerhardt hat trotzdem immer alles gegeben und durfte jetzt am Ende unter Hasenhüttl auch wieder in ungewohnten Situationen teilweise.
Wann darf er denn endlich wieder auf der 10 oder 8 spielen, wo er schon mal so gut war?
Ja, aber immerhin, er konnte jetzt, glaube ich, noch mal zum Ende der Saison so ein bisschen zeigen, dass er dass er ein wertvoller Typ ist für uns, und mein Herz hat er auf jeden Fall.
Nicht nur deines, ich grüße an dieser Stelle sehr herzlich Antonia. Der Moment der Saison, Becky.
Ja, ich würde, also es gibt natürlich viele, ich könnte jetzt auch ganz viele negative nehmen, aber ich habe mich jetzt entschieden, einen positiven Moment auszuwählen, und das ist für mich das Spiel gegen Freiburg in der Rückrunde, wo wir diesen, also das war irgendwie ein weirdes Spiel, wo wir, ne, wir hatten vorhin darüber geredet, zigmal Aluminium bei Freiburg und diese Umstellung von der ersten auf die zweite Hälfte, dann hatten wir die rote Karte und dann diesen Doppelkontakt-Elfmeter, der nicht reinging für Freiburg, und dann dieses abgefahrene, geile Krachertor von Lacroix aus gefühlt 50 Metern Entfernung, ist natürlich übertrieben, aber was so ein Hoffnungsschimmer für mich irgendwie war. Also diese, also natürlich, ja, es, also wir müssen nicht darüber reden, ob das jetzt ein verdienter Sieg in seiner Gänze war.
Hey, sie hat sich endlich mal belohnt.
Sie haben sich belohnt, die Jungs, du sagst es. Und das war einfach wirklich so der Moment, wo ich dachte, vielleicht geht's.
Vielleicht wird alles gut, ja.
Vielleicht wird alles gut nächste Saison.
Du, das ist nicht ausgeschlossen, das kann sehr gut sein. Und welches GIF beschreibt diese Saison?
Ich habe mich entschieden für ein GIF aus der Serie The Office.
Das ist schon Michael mal sehr Scott, gut.
Michael Scott hält seine Tasse World's Best Boss in die Kamera und sagt, that pretty much sums it up. Und wer die Serie kennt, weiß, wie gut Michael Scott einschätzen kann, was Leute meinen, wenn sie ihm eine World's Best Boss Tasse schenken. Also, dass es vielleicht nicht literal zu nehmen ist. Ja, und also einfach, es wurde sowohl sportlich als auch darüber hinaus so viel wie noch nie, glaube ich, über Führung geredet in diesem Jahr und über Führungsqualitäten in diesem Verein. Und
über Führungen in Spielen.
Auch das, bitte keine Führung. Genau, und deshalb habe ich gedacht, das fasst es eigentlich. That pretty much sums it up,
Mike. Aber wirklich. Und die eigentliche Pointe ist ja, das müsste aus der allerersten Folge sein, wo er erzählt, dass er sie sich selbst gekauft hat, die World's Best Boss-Tasse. Und irgendwie passt das auch ganz gut. Ach, Becky, das war mal wieder schön, mit dir über diese Saison zu sprechen. Und ich hoffe, es gibt dir auch die Genugtuung, dass diese Saison jetzt vorbei ist. Weil wir wissen alle, die Saison ist erst vorbei, wenn der Rasenfunk Royal erschienen ist.
Auf jeden Fall. Und was ja immer das Schöne ist, wenn man hier im Royal zu Gast ist, dass es nochmal ein Anlass ist, sich mit ganz vielen anderen Fans auszutauschen. Mhm. Also deshalb auch nochmal vielen Dank an Antonia, die beiden Daniels, Dennis und Pia für den Austausch, den wir so in den letzten Tagen und Wochen dazu hatten. Und das ist dann, also manchmal fühlt sich dann auch an wie eine kleine Selbsthilfegruppe, mit der man dann auch nochmal ein bisschen leichter aus der Saison wieder rausgeht.
Ja, und ich möchte das noch ergänzen, um die Foristinnen und Foristen, die unter mitmann.rasenfunk.de geschrieben haben. Also Wolf, Swol, wer dann der Name mit der Nummer drin, den ich immer vergesse, VfL 45, genau. Ich wollte die 45 sagen und wusste aber, das ist definitiv falsch. Also das muss man nämlich sagen, das ist ein total aktiver und interessanter VfL Wolfsburg-Thread, wo, wenn etwas passiert, dann sind es immer 2000 Zeichentexte. Da muss man sich, da mache ich mir einen Kaffee und dann lese ich das in Ruhe. Und ich finde das aber sehr schön, dass wir quasi auch da so eine schöne, geschützte kleine Community haben. Vielen, vielen Dank. Becky, es hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Lieben, lieben Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
Sehr gern. Wie gesagt, es ist eine große Freude am Saisonabschluss, das immer noch machen zu können.
Das ist so schön. So ist es auch für mich. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr habt diese Folge möglich gemacht. Wir sind weiter allein von euch finanziert. In der Folge danke ich Bruni Brunsen, Marius Hammann, Erwlandowski, Fischnerd, Achim und Grammalknödel. Also wenn euer Ziel ist, dass ihr immer kompliziertere Namen angebt, damit ich mich hier verhasple, dann muss ich sagen, finde ich das eigentlich ziemlich witzig. Weiter so. rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr uns unterstützen und da könntet ihr euch auch registrieren, damit ich euch hier nach dem Zufallsprinzip vorlesen kann. Empfehlt uns sehr gerne weiter. Folgt gerne dem Rasenfunk-Nationalteams-Feed, denn da wird alles zur Männer-EM erscheinen und auch zur EM-Quali der Frauen übrigens. Und dann bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.